Ja, wir machen es wie alle in diesen Tagen. Wir schauen nach Rom. Ja, wir schauen alle zusammen nach Rom, fixieren uns aber nicht auf eine Person inmitten der Stadt, sondern auf das, was Rom vom Apostel Paulus bekommen hat. Der Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, der so viele Grundlagen für unser Glaubensleben enthält, dass er auch wert ist, hier im Ammerländer ostfriesischem Grenzgebiet gelesen und betrachtet zu werden. Steigen wir also ein mit dem Römerbrief. Wir möchten kurz eine Wiederholung machen, und zwar gehen wir kurz auf Folie 15 und jetzt mache ich weiter. Wir hatten gestern kurz einen Schwerpunkt gesetzt über den so oft zitierten Begriff Gesetzlichkeit, und ich habe euch versucht zu erklären, was für einen Unterschied es gibt zwischen Gesetzesgehorsam und Glaubensgehorsam. Wir wissen ja aufgrund der ganzen Heiligen Schrift aus dem ganzen Kontext heraus, und im Neuen Testament wird es im Römerbrief deutlich gemacht, im Galater noch deutlicher, muss man auch dabei sagen, aber auch der Römerbrief sagt das klar und deutlich und bringt es klar und deutlich ans Licht, dass man durch Gesetzeswerke nicht gerecht werden kann. Aber wenn Paulus von dem Begriff Mission spricht, oder missionieren, wie wir das heutzutage auch sagen, dann ist es damit nicht getan, dass sich das nur aufs Evangelisieren reduziert, sondern wir sollen den Glaubensgehorsam unter allen Nationen aufrichten. Es muss weitergehen. Ja? Wie Jesus das auch gesagt hat, predigt ihnen das Evangelium, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und daraus leitet sich gleich die Frage ab, ja, geht es jetzt doch um das Einhalten von Geboten? Und immer wieder taucht die Frage auf, ja, wer ist gesetzlich, wer ist nicht gesetzlich? Und ich möchte euch kurz eine Wiederholung geben von gestern in kurzen Schritten, um diesen Unterschied nochmal deutlich herauszustellen. Wenn du Gottes Wort liebst und von Herzen bereit ist, das umzusetzen, was da steht, kannst du dir dann den Vorwurf gefallen lassen, gesetzlich zu sein? Wir haben es gestern gehört, es ist nicht so. Der Gesetzer, der nach dem Gesetz lebt, der sagt, ich muss es tun. Wer nach dem Glaubensgehorsam lebt, der will es tun. Ne? Wer nach dem Gesetz lebt, der hält das, was Gottes Wort von ihm fordert, ein aus einer Art von Pflichterfüllung. Gott erwartet das von mir, also muss ich das tun. Der aus dem Glaubensgehorsam lebt, der macht das aus Dankbarkeit, weil Gott so viel für ihn getan hat, macht er das. Ne? Der ist nicht gesetzlich. Der aus dem Gesetzesgehorsam lebt, der tut das, weil er gerettet werden will, ne? Aber wer aus dem Glaubensgehorsam lebt, der tut das, weil er gerettet worden ist. Das ist eine Form von Dankheit. Er will sich umstellen. Er will den neuen Menschen anziehen, um Gott zu gefallen. Gott gefällt ihm ja auch. Ja? Also möchte er auch, dass er Gott gefällt. Und das ist sein Wunsch. Das entspricht einfach aus einer anderen kommt einfach aus einer anderen Motivation heraus. Der aus dem Gesetzesgehorsam lebt, der erfüllt die Anforderungen der Bibel als Grundlage für sein Heil. Und der aus dem Glaubensgehorsam lebt, der sieht darin eine Folge. Ne? Es verändert mich. Ich möchte anders werden. Ne? Nicht, weil ich gerettet werden will. Das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, was davor steht. Sondern ich bin gerettet worden. Es ist nur eine Folge. Es ist automatisch. Es kommt so. Da ist dieser neue Antrieb da. Da ist diese neue Begeisterung da, anders zu werden. Dem nachfolgen. Und jetzt, was wir als letztes hatten, da hatte ich ja diesen Fehler eingebaut. Ihr habt 3 Vers 2 bei euch stehen. Es muss 3 Vers 12 heißen. Ich habe den Vers gefunden. Da heißt es, ich möchte es ja ergreifen, nachdem ich von Gott ergriffen worden bin. Gott hat mich begeistert. Gott hat mir imponiert. Es ist eine ergreifende Begegnung, hat zwischen mir und Gott stattgefunden. Und weil ich von Gott so imponiert bin, möchte ich das tun, was er sagt. Während der Gesetzliche Gott damit imponieren will. Na? So viel zu gestern noch. Jetzt gehen wir einmal kurz auf Folie 18, 3 Folien weiter. Und dann steigen wir gleich in unseren neuen Text ein. Ich möchte erst die Verse mit euch lesen, dann noch mit euch beten. Und dann schauen wir uns diesen Textverlauf an. Bitte einmal auf Folie 18. Genau. Ich klicke mal weiter. Das hatten wir auch. Da sind wir jetzt. Römer 1, Verse 13 bis 17. Ich müsste mal 14 anfangen, aber 13 nehmen wir dazu. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich bin aber verhindert worden bisher, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, gleich wie unter den anderen Heiden. Denn ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich bereit, euch auch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich, aber auch die Griechen. Denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben im Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Herr, ich danke dir, dass du uns diese starken Worte erhalten hast bis in unsere heutige Zeit. Es sind nicht nur einfach Buchstaben. Es sind nicht nur einfach Lehrsätze. Es ist Brot des Lebens. Und wir wollen daran satt werden heute Morgen. Wir wollen dich bitten, dass du uns das zeigst, Herr. Wir wollen dich bitten, dass hier eine gewisse Vollmacht entsteht, denn das Reich Gottes steht nicht nur in Worten, sondern in Kraft. Dass es uns durchs Herz geht, dass es uns mitnimmt, dass es uns begeistert sein lässt von dir, dass uns dein Wort begeistert. Danke, dass du unter uns bist und dass wir jetzt auf dich hören. Rede, Herr, und deine Knechte hören. Amen. Vers 13 steigt Paulus ein. Ich will euch nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich es mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bisher daran gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter den Heiden. Also, der Paulus plant, nach Rom zu kommen. Gewisse Dinge haben das bisher aufgehalten. Da sind die ellenlangen Gerichtsverhandlungen, die wir in der Apostelgeschichte finden, und auch sein Aufenthalt in Korinth. Es hat bisher nicht geklappt, aber er möchte in diese Stadt kommen, er möchte mit den Römern Gemeinschaft haben, diese geistliche Gemeinschaft, das hatten wir ja gestern gesehen, auch als Sprungbrett, um effektiv zu sein, um dort einen evangelistischen Einsatz zu machen. Wenn ich nach Rom komme, dann wollen wir uns untereinander austauschen, dann wollen wir uns untereinander anfeuern oder empowering, wie man das heute so schön sagt, und dann macht bitte alles klar für einen evangelistischen Einsatz. Das hat er vor. Er sieht also die geistliche Gemeinschaft auch als Antriebsfeder für evangelistische Tätigkeiten in Rom an. Und dahinter steckt auch ein kleines Geheimnis. Ich habe euch gestern dieses Beispiel mit dem Phosphorstern erklärt. Ne? Wenn wir als Holy Riders unterwegs sind oder früher, wo wir auf den Campingplätzen waren, bevor wir evangelisiert haben, haben wir uns untereinander aufgebaut, haben wir untereinander Austausch gehabt. Ja, eben um diesen Effekt herzustellen. Ich kenne sehr wohl den Unterschied, wenn es zeitlich mal wieder knapp ist und ich zu einer Evangelisation fahre und muss quasi direkt aus dem fahrenden Auto auf die Kanzel springen. Das ist ein Punkt. Ne? Oder wenn ich vorher noch Zeit habe, mit den Geschwistern ins Gebet zu gehen. Ne? Ich sage dann in solchen Situationen, wenn es immer nicht geklappt hat, ganz oft an manchen Stellen, ich habe in dem Anspruch, vor euch zu stehen, im Heiligen Geist das Haar vergessen. Ne? Da war ich eher im Eiligen Geist als im Heiligen Geist. Und sofort hat auch in den meisten Fällen die Qualität meiner Predigt leidet darunter. Ne? Und deswegen, wenn wir als Holy Riders unterwegs sind, Clubbesuche machen oder evangelistische Einsätze machen, versuchen wir immer noch vorher, soweit es geht, eine Form von geistlicher Gemeinschaft zu haben, um uns eben vom Licht aufzutanken, damit wir das weitergeben können. Denn ein Phosphorstern kann nicht strahlen, wenn er vorher nicht aufgeladen wurde. Und genau das macht Paulus hier auch. Er hat in den vorhergehenden Versen die Wichtigkeit der geistlichen Gemeinschaft in den Versen 10 bis 12 betont. Und jetzt sagt er, wir stärken uns untereinander und aus dieser Stärke heraus, aus dieser Kraft heraus, gehen wir an die Aufgaben ran, die Gott vor uns gelegt hat. Und so sollte es immer sein. Ne? Auch wenn man das manchmal unterschätzt, und auch wenn manchmal der Zeitplan zu eng gestrickt ist, da steckt das Geheimnis der Kraft. Ne? Aus der Gegenwart Gottes herauskommen, schon ist die Ausstrahlung da. Vielleicht denken wir mal an Mose. Ne? Mose kam den Berg herunter, hatte die zwei Gesetzestafeln in die Hand, aber man konnte ihn erst gar nicht erkennen, weil eine Decke über seinem Gesicht hing. Ja, warum hing eine Decke über seinem Gesicht? Weil er aus der Gegenwart Gottes kam. Oder anders gesagt, warum hing eine Decke über sein Gesicht? Weil sein Gesicht geleuchtet hat. Warum leuchtete sein Gesicht? Weil er aus der Gegenwart Gottes kam. Und weil die Israeliten das nicht wechseln konnten, weil es vielleicht ein bisschen unheimlich war, hat man das so gemacht. Ne? Oder wir denken an Stephanus. Als Stephanus voll des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 7 und 8 mit den Pharisäern stritt, da heißt es, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Muss man vorstellen. Vielleicht kommen daher die Heiligenscheine, die Tradition der Heiligenscheine. Keine Ahnung, wo die katholische Kirche das her hat. Aber irgendeine Bewandtnis muss es damit haben. Ne? Also bei Mose sehen wir das, dass sein Angesicht strahlte. Bei Stephanus sehen wir das. Das kann symbolisch, vielleicht auch in echt, auch so sein, dass wir diese massive Ausstrahlung haben, wenn wir aus der Gegenwart Gottes kommen. Und das ein wesentliches Baustein der Gegenwart Gottes ist, die geistliche Gemeinschaft untereinander. Jetzt kommt er auf diesen Auftrag zu sprechen. Also er benutzt Rom, die Gemeinde in Rom und die Gemeinschaft mit den Geschwistern, die er ja über alles lobt, quasi als Sprungbrett oder als Antriebsfeder für bevorstehende evangelistische Tätigkeiten. Und in den Versen 14 und 15 führt er das aus. Er sagt, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, ich bin bereit, euch auch in Rom das Evangelium zu predigen. Also aus dieser Kraft heraus, sagt er dabei, aber wollen wir es nicht belassen? Wollen wir das Evangelium jetzt aus den Mauern Roms heraustragen? Damals war es wohl noch ein Gemeindehaus, hinter war es dann die Katakomben, als die Verfolgung eintraf. Das muss man auch mal gesehen haben. Wenn ihr mal nach Rom kommt, schaut euch das mal an. Da geht es also wirklich 15, 16 Meter in die Tiefe hinein und unten bei den Grabhöhlen haben die Christen sich aufgehalten. Vielleicht war es da schon, ne? Man kann das nicht genauso eruieren, die Zeit, als der Brief eintraf, war wohl noch etwas entspannter, aber spätestens dann ein paar Jahrzehnte später ging es dann mit der Christenverfolgung auch in der Hauptstadt des Römischen Reiches los. Und das soll aber nach außen getragen werden. Ich will das Evangelium predigen. Und Paulus sieht sich hier als einer, der Schulden hat. Er hat bei den Umgekehrten Schulden. Welche Schulden hat er? Das Evangelium weiterzugeben. Wir haben bei denen da draußen Schulden. Auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben ihnen noch etwas auszuzahlen. Was haben wir ihnen auszuzahlen? Wir haben ihnen etwas auszuzahlen aus dem großen Schatz, den Gott uns gegeben hat, ja, den wir hier jetzt auch wieder öffnen. Die Schatztruhe, die wir hier wieder aufmachen. Wir gehen hier als Beschenkte raus und geben sozusagen das Wechselgeld weiter. Und das Wechselgeld ist in dem Form das Evangelium. Ich bin Schuldner bei den Griechen und Nichtgriechen, sagt Paulus in Vers 14. Und immer dann, wenn wir diesen Begriff haben, Griechen und Nichtgriechen, ist das ein Symbolbegriff. Griechen und Nichtgriechen, das heißt eigentlich Menschen ohne jüdischem Hintergrund, das sind die Griechen, und die Nichtgriechen sind Menschen mit jüdischem Hintergrund. Religiöse Leute, könnte man heute sagen, und komplett unreligiöse. Bei diesen Leuten haben wir Schulden. Paulus drückt das also aus, er hat Schulden bei den Unbekehrten, nämlich die Auszahlung des Evangeliums, die permanent aussteht. Da haben wir dann im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 14 eine Parallelstelle zu. Da sagt er, die Liebe Christi drängt uns, da wir dafür halten, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Die Liebe Christi drängt uns, die treibt uns heraus, zu den Menschen ihnen das Evangelium zu geben. Und damit das effektiv ist, damit das ankommt, damit das kraftvoll ist, wird eben diese geistliche Gemeinschaft vorausgesetzt. Wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, das Reich Gottes, das steht nicht nur auf Worten, sondern auf Kraft. Es ist etwas anders, wenn ich etwas sage, als wenn das, was ich sage, durch den Geist Gottes verstärkt wird. Und das merkst du auch, wenn du mit Menschen sprichst und bist mit ihnen in Unterhaltung und man kommt dann auf Jesus, man kommt auf biblische Themen und plötzlich sprudelt es aus dir heraus, dass du hinterher nach dem Gespräch sagen kannst, das reicht nicht, ne? Da hat jemand anders durch mich geredet. Ne? Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ne? Und es gibt so viele Beispiele, wie Gott dir, wenn du aus seiner Nähe kommst, aus der Gemeinschaft kommst und dann deine Schulden bezahlst bei den Nichtgläubigen, dir diese Weisheit zur Verfügung stellt. Und durch diese Weisheit geschieht dann an dem Herzen des anderen eine Offenbarung, da werden wir gleich im Römerbrief auch noch drüber reden, die er dann annimmt, die er da weiterverfolgen kann oder eben nicht. Dinge, die nicht von dir kommen, die auf keinem Konzept stehen, die man in keiner Schulung lernt, die sind dann einfach da. Ne? Und es gibt unzählige Beispiele. Ich werde daran erinnert, dass ein katholischer Priester mal von einem Atheisten zur Rede gestellt worden ist, weil er gesehen hat, dass ganz viele Priester in so ein Hotel gingen, in so eine Tagungsstätte. Und der Atheist ist dann auf den Priester zugegangen und hat ihn gefragt, was macht ihr denn da? Ne, ihr seid ja alle hier diese Schwarzröcke da, ich sehe das gleich, ihr seid von der kirchlichen Seite. Was macht ihr denn da? Ne? Da sind Dutzende Leute, die da reingehen. Ja, sagt er, wir haben hier eine Tagung über das Alte Testament. Es geht hier um Auslegungsfragen. Und da wollen wir uns ein bisschen schulen, da wollen wir uns ein bisschen fit machen. Ne? Oh, sagt der Atheist, das Alte Testament, ich meine, ohnehin ist die Bibel ja schon recht fragwürdig, aber das ist ja wohl das Allerletzte. Ne? Du kannst doch nicht glauben, dass das, was da drin steht, damit vertut ihr eure Zeit, verschwendet ihr eure Zeit mit Auslegungsfragen über das Alte Testament, wo so viele unglaubliche Dinge drinstehen. Ja, der Priester hat keine Lust, mit dem zu diskutieren und fragt dann, ja, was denn, mein Sohn? Ne? Was soll denn daran unglaubwürdig sein? Geben Sie doch mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel die Geschichte mit Jona. Ne? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Jona 3 Tage im Bauch eines Fisches zugebracht hat und der Fisch hat ihn dann anschließend ausgespuckt und dann ist er dahin gegangen und hat gepredigt. Dann sagt der Prediger, ja, Sie kennen sich ja scheinbar richtig gut aus. Ne? Aber wissen Sie was, ich habe keine Zeit jetzt. Wir machen es so, wenn wir später mal im Himmel sind, dann können wir Jona ja mal fragen. Ha, sagt der Atheist. Und wenn Jona gar nicht im Himmel ist, sagt der Priester, dann müssen wir ihn fragen. Das sind so Dinge, die auch etwas angenehmer formuliert werden können, aber die Gottes Geist schenkt. Und das sind dann Weisheiten, die Leute zum Nachdenken anreizen. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben, Kinder Gottes in Rom. Und durch die Kraft der Gemeinschaft werde ich herausgehen und werde evangelisieren. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Die 2 Stellen wollen wir noch kurz betrachten. Ich bin ein bisschen zu schnell. 2. Korinther 5, Vers 14 haben wir gelesen. Die Schuldigkeit, die Paulus sieht, das Schuldverhältnis, das Paulus sieht, ist die Schuld bei den Umgekehrten, nämlich das Evangelium zu predigen. Es ist ähnlich der Schuld eines Autofahrers, der einen anderen in Not sieht, der dann rausspringt und erste Hilfe leistet. Es ist die Schuldigkeit der Gemeinde, der Stadt Bestes zu suchen. Das haben wir hier in Jeremia 29, Vers 7. Suchet der Stadt Bestes. So, und aus der Kraft der Gemeinschaft heraus, mit dem Anspruch zu evangelisieren, beschreibt Paulus jetzt diese Kraft des Evangeliums. Wir haben ja diese Überschrift hier so auch so gekennzeichnet, die Kraft des Evangeliums. Und die drückt er jetzt mit folgenden Worten zum Ausdruck, bringt er jetzt mit folgenden Worten zum Ausdruck, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich dieses Evangeliums, was ich jetzt predigen will, nicht, überhaupt nicht. Warum nicht? Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst, aber ebenso auch die Griechen. Denn in diesem Evangelium wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht. Und jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir haben hier einen Begriff, der maßgeblich ist für die Erkennbarkeit Gottes. Der Begriff offenbart oder Offenbarung. Und das ist etwas ganz anderes, als wie wir das aus der Welt kennen, aus der Welt der Wissenschaften, wo es um Intelligenz geht oder um Gehirnvolumen und solche Dinge. Ne? Denn der natürliche Mensch hat nur eine Grenze. Der natürliche Mensch, die Grenze der Erkenntnis Gottes ist sein Verstand. Und alles, was jenseits der Verstandeslinie liegt, begreift er nicht. Erklärt er für dumm, erklärt er für unwissenschaftlich. Aber das Medium, um Gott zu erkennen, ist nicht allein die Intelligenz, sondern die Offenbarung. Und das ist unabhängig vom Intellekt, das ist unabhängig vom Bildungsstandard, unabhängig vom Herkunftsstandard. Was ist jetzt Offenbarung? Offenbarung kann man auch mit einem anderen Begriff beschreiben, der die Sache eigentlich trefflicher formuliert. Und zwar mit dem Begriff Enthüllung. Und Gott ist derjenige, der es enthüllt. Stellt euch ein Denkmal vor. Ne? Jetzt hier im Ammerland habt ihr nicht so viele. Das eine oder andere gibt's schon mal. Aber stellt euch mal so einen mittelalterlichen Stadtkern vor mit so einer Plastik. Ne? Bevor die Plastik der Öffentlichkeit präsentiert wird, ist die meistens umhüllt mit einem großen leinernen Tuch. So, und der Verstand ist genau in dieser Situation. du fährst mit dem Auto da vorbei oder du fährst mit dem Fahrrad auf den Marktplatz und siehst diese Plastik und du siehst ein Tuch, aber du kannst nur Umrisse erkennen. Und du versuchst dir jetzt zu erklären, was ist das? Ist das ein Reiterstandbild? Ja, oder wenn wir hier gerade bei Börjes gucken, ist es vielleicht ein Harley-Fahrer, irgendetwas, irgendwelche Umrisse zeichnen sich schon ab. Aber alle Erklärungsversuche scheitern letztendlich an dem Tuch. Aber irgendwann kommt der Tag, wo dann der Bürgermeister da steht, ich weiß nicht, wie der Bürgermeister von Augustin heißt, ist auch egal, das wechselt hier alle paar Jahre, ne? Und sagt, hiermit präsentiere ich das Denkmal der Öffentlichkeit und reißt das Tuch weg und alle machen, je nachdem, was es ist. In Bielefeld haben wir zum Beispiel so ein Denkmal, das heißt der Spiegel. Das ist einfach nur ein Aluram, ne? Mit zwei Stelzen dran. Und das hat angeblich 800.000 Euro gekostet. Ja, und der Steuerzahler hat es bezahlt. Ne? Und wahrscheinlich haben über 80% gesagt, ne? Ja, man konnte es auch nicht erkennen. In dem Fall kann man sagen, man wollte es auch nicht erkennen, dass es vielleicht auch besser so ist. Aber wenn wir es mit dem Begriff Offenbarung zu tun haben, passiert genau das. Gott reißt das Tuch weg und plötzlich erkennt man. Und dieses Tuch wegreißen, ja, ist kein Vorgang, dem Intellekt vorausgehen muss, sondern jeder Einfache kann das erkennen. Und das ist der Effekt, der bewirkt wird, wenn das Evangelium in Vollmacht gepredigt wird, dann kommt es zu dieser Offenbarung und jeder kann es erkennen. Wenn man die Offenbarung aber nicht zulässt und den Heiligen Geist nicht an sich heranlässt, dann ist es natürlich ein Rätsel. Dann ist das alles hier unverständlich. Dann ist es alles im schlimmsten Fall unlogisch und Quatsch. Aber Gott sagt, dass man sich des Evangeliums nicht schämen muss, denn diese Kraft Gottes offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Die zeigt, warum das, was Gott getan hat, seiner Gerechtigkeit entspricht. Die ganze Sache mit Jesus, dass er stellvertretend für unsere Sünden sterben musste, ist logisch nicht zu erkennen. Aber per Offenbarung, wenn ein Mensch das an sich heranlässt, kommt es zu einer inneren Übereinstimmung und zu einem Ja. Wir hatten schon in den Eingangsworten gesagt, gestern, dass die Verse 16 und 17 der Schlüsselvers des Römerbriefs sind. Es ist aber gleichzeitig auch ein Schlüsselvers in mehrfacher Hinsicht. Des Römerbriefs sowieso, aber es ist auch ein Schlüsselvers der ganzen Theologie des Paulus. Denn das Zitat, was er hier verwendet aus Habakuk 2, Vers 4, das benutzt er dreimal in seinen Briefen. Hier im Römerbrief benutzt er es, in Galater 3, Vers 11 benutzt er es. Und sollte Paulus den Hebräerbrief geschrieben haben, was viele meinen, dann finden wir es auch noch in Hebräer 10, Vers 38. Also 1, Vers 16 und 17 ist der Schlüsselvers des Römerbriefes, der ganzen Theologie des Paulus, man könnte das fast sogar sagen, der ganzen neutestamentlichen Theologie, und es geht noch weiter, es ist auch der Schlüsselvers der Reformation. Denn Martin Luther ist nach eigenen Aussagen das war der eigentliche Kernpunkt, durch das Lesen dieser beiden Verse zum Glauben gekommen. Finde ich immer wunderbar, wenn ich höre, da ist jemand zum Glauben gekommen, wodurch durchs Bibellesen. Das gibt es heute auch noch. Ganz gewiss. Ja, wie ist es dazu gekommen? Es heißt, dass Martin Luther, ich glaube es 1511, muss ich aber nochmal recherchieren, mit seinen Studenten sogenannte Lesetage hatte. Ja, das war im Mittelalter Brauch, dass man einfach schon Tage der Auslegung hatte, so wie wir das jetzt hier haben, aber man hat sich auch einfach getroffen und hat einfach nur den Bibeltext unerklärt auf sich wirken lassen. Und so haben die Mönche in Wittenberg damals sich das Neue Testament vorgenommen und haben sich dann zu sogenannten Leseabenden getroffen, und irgendwann war der Römerbrief dran und Martin Luther hat mit der Heiligen Schrift vor den Studenten gestanden, hat den Römerbrief gelesen, kam bei Vers 16 an, ja, und sagte, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die da selig macht für alle, die daran glauben. Und dann hat er gesagt, ich muss hier an dieser Stelle meine Lesung abbrechen, ich muss hier was mit Gott klären. Und dann soll er sich seit eigenen Aussagen mit der Bibel in sein Turmzimmer zurückgezogen haben und hat dort sein Leben Jesus gegeben. Weil er beim Lesen des Textes überführt worden ist. Das ist das, was ich eigentlich gesucht habe. Luthers Frage war, und das ist die Frage jedes religiösen Menschen, wie finde ich einen gnädigen Gott? Und davor liegt eine Geschichte der Selbstkasteiung. Ne? Mit einer Peitsche hat man sich damals den Rücken wund geschlagen, um die Sünde aus seinem Körper herauszuprügeln. Man wollte sie loswerden, aber sie wurden sie nicht los. Oder man hat tagelang auf einem kalten Marmorboden gelegen mit der Nase nach unten, um sie irgendwie aus dem Körper herauszupressen. Es funktionierte nicht. Man wollte Gott auf irgendeine Art und Weise beeindrucken. Und dann nahm Martin Luther die Heilige Schrift, und als er beim Vorlesen bei Vers 16 angekommen war, riss Gott die Decke weg und erkannte, das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Deswegen ist dieser Vers auch nicht nur der Schlüsselvers des Römerbriefes, sondern der gesamten Reformation gewesen. Und Paulus sagt nun, dass er sich dieser Botschaft nicht schämt, denn er weiß um dessen Kraft. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn wir auch in der Evangelisation unterwegs sind, sowohl frontal, wie ich das jetzt als Evangelist mache, aber auch von Gesicht zu Gesicht, also unter vier Augen, dass man immer wieder diese Worte der Heiligen Schrift zitiert, denn da ist die Grundkraft Gottes vorhanden. Man braucht sich auch nicht zu fürchten, dass man mit dem Evangelium heutzutage nicht mehr ankommt. Ja? Es sind heute so viele Befürchtungen, wenn man das Evangelium predigt, was man alles noch machen muss, das ist alles gut. Ich bin ein Freund von gut aufgebauten, auch mit einem gewissen Entertainment-Faktor enthaltenen Evangelisation, aber dann schraubt man das Eigentliche zurück, und das ist genau der Fehler, den man macht. Denn dieses Evangelium hat Kraft. Der Hebräerbrief sagt, das Wort Gottes ist lebendig. Es erzeugt Leben. Es belebt den, der es hört. Es belebt den, der es ausspricht. Es ist das scharfe, zweischneidige Schwert, was durchdringt. Und es hat nach 2000 Jahren gebraucht noch nichts von seiner Kraft verloren. Also habt Mut, es auszusprechen. Vertraut auf die Wirkung der Kraft des Evangeliums. Wenn ihr es aussprecht, wenn ihr zu den Leuten geht, es wird seine Wirkung hinterlassen. Und denkt nicht, ja, das versteht ja heute keiner mehr. Wir müssen es so ummodulieren, dass fast nichts mehr davon enthalten bleibt oder übrig bleibt. Oder so zubauen mit Vorprogramm und Nachprogramm, und das Hauptprogramm auf ein Minimum reduzieren, das ist ein Fehler. Paulus schämt sich dieser Botschaft nicht, denn er weiß um dessen Kraft. Würdest du dich schämen oder hättest du Befürchtungen, dass es nicht klappt, wenn man dich in einer Muckibude auf die Bank legt und man würde dir eine 150-Kilo-Hantel in die Hand drücken? Wahrscheinlich. Aber nicht, wenn du weißt, dass du die Kraft von Matthias Steiner hast. Dann ist das überhaupt kein Problem. Der wuppt dir ja mit drei Fingern hoch, um es mal übertrieben auszudrücken. Ne? Also schäm dich der Kraft des Evangeliums nicht. Auch wenn die Welt das angeblich so unattraktive Wort Gottes belächelt, stell dich dazu. Ja? Bleib dabei, bleib da dran. Du weißt um dessen Wirkung. Es ist die Kraft, die selig macht alle, die daran glauben. Jetzt sagt Paulus etwas, was er noch hinzufügt zu Vers 17. Er sagt, die Juden zuerst. Also ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht, denn die Gerechtigkeit Gottes wird hierin offenbart. Zuerst den Juden, dann aber auch den Griechen. Nach der Überzeugung von Paulus waren die Juden zuerst dran, weil sie sind Gottes auserwählte irdische Nation. Und daher haben sie in seinen Bestrebungen immer Priorität gehabt, bis zu einem gewissen Zeitraum. Das finden wir auch. In seiner ganzen Missionsstrategie hat er immer erst diese Leute aufgesucht. Heute könnte man mal sagen, dass man vielleicht das Evangelium zuerst an die religiös interessierten Leute adressieren sollte. Obwohl dann natürlich Fragen aufkommen. Ich würde das nicht dogmatisch sagen. Aber für Paulus war es damals klar. Sie sind die auserwählte irdische Nation, das finden wir in vielen Stellen. Sie sind nicht das auserwählte Volk als solches, dass sie mehr wert sind als alle anderen Menschen. Ja? Aber nach nationalen Gesichtspunkt her sind sie die auserwählte irdische Nation und haben daher Priorität. Und das Zweite ist, ihnen sind die Grundlagen des Evangeliums vertraut. Das heißt, sie kennen so den grundsätzlichen Charakter Gottes. Und von daher ist es leichter, das Evangelium an sie heranzubringen. Ne? Auf der anderen Seite zeigen die Erfahrungsberichte, dass die Heiden meistens schneller dabei waren, Gott zu folgen. Aber Paulus drückt das hier in dieser Aussage so aus, dass er sich zuerst an die Juden wendet. Weil zu der damaligen Zeit hatten wir es ja mit blankem Heidentum zu tun. Ne? Paulus war umgeben von Götzendienern aus der römisch-mystischen Kultur und aus der griechisch-mystischen Kultur. Darum hat er es zuerst an die Juden gerichtet. Wir wollen uns da nicht zu lange aufhalten, sondern wollen einfach bei der grundsätzlichen Aussage bleiben. Wir haben Gemeinschaft untereinander, Diese Gemeinschaft sorgt für die nötige Kraft, die wir brauchen. Und damit gehen wir raus, vertrauen auf diese Kraft und beeindrucken die Leute mit dem Evangelium. Wir brauchen uns dessen überhaupt nicht zu schämen. Ich würde sogar empfehlen, es umgekehrt zu machen. Was meine ich jetzt mit umgekehrt? Ich habe einen guten Freund aus dem Osten und Brandenburg kommt daher, in der Nähe von Cottbus. Er hat also so einen ganz witzigen Mischdialekt zwischen halb sächsisch und halb berlinerisch. Das müsst ihr mal hören, das ist hochinteressant. Vielleicht kann das von euch auch jemand hier. Ja, und der dreht den Spieß einfach um. Also der hat mir beigebracht, durch seine ganze Art, nicht, dass der Christ sich vor den Gläubigen immer für seinen Glauben entschuldigen muss und dass er der Unnormale ist, sondern er macht es genau andersrum. Er lebt nach dem Motto, nee, der Ungläubige muss sich bei mir für seine Ungläubigkeit entschuldigen. Ja? Und das bringt er auch in seiner ganzen Art und Weise so zum Ausdruck. Das sorgt für ein total interessantes geistiges Selbstbewusstsein. Ne? Dann sind wir da mal bei McDonald's gewesen und haben da was bestellt. Und er hat von Natur aus auch ein sehr lautes Organ. Also man muss immer erst hören, wo er ist und muss dann gucken, wo er steht. Bei den meisten ist es ja anders. Man guckt immer, wo ist der, und bei ihm hört man das schon von Weitem. Also ein sehr lautes Organ wäre ein idealer Straßenprediger übrigens. Waren wir bei McDonald's und dann steht er da, holt sich sein Tablett, wir setzen uns hin und er ganz laut, Herr Jesus, ich danke dir für diesen herrlichen Hamburger, Amen. Ne? Und dann sagte ein Gast zu ihm, wie, Sie beten etwa vom Essen? Sie etwa nicht? Was? Er dreht den Spieß einfach um. Ne? Und da habe ich gedacht, Wischi, man muss es vielleicht jetzt nicht so plakativ machen wie er, aber das ist es eigentlich. Ne? Warum soll ich mich denn vor den Ungläubigen immer für mein Gläubigsein entschuldigen, als wäre das das Unnormale? Die Norm sind die Gebote Gottes und ich versuche nach diesen Normen zu leben. Und derjenige, der von draußen kommt und nicht danach lebt, der ist ein Unnormal und sollte sich eigentlich bei mir für sein Nichtgläubigsein entschuldigen. Ne? Nicht, dass wir das jetzt so in eins zu eins übernehmen, diesen Satz, aber so diese grundsätzliche Einstellung, die stimmt einfach, wenn wir das deckungsgleich machen mit Römer 1, 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn ich weiß, das ist die Wahrheit, das ist die Kraft. Und wenn jemand sich öffnet, wird Gott die Decke wegziehen und wird die Kraft dieses Evangeliums an seinem Herzen offenbaren. Okay, bis dahin erstmal. Gibt es zu diesem Themenkomplex Fragen, Kommentare oder Ergänzungen? Gut. Lass uns mal ein Lied zwischendurch singen, dass wir nicht so diesen ganzen Block auf einen Schlag haben und in 5 Minuten bin ich wieder da und beschäftigen uns dann mit dem nächsten Teil. Ich werde das Ding immer wieder entmutigen. Christus nicht. Denn dieses Evangelium ist eine Kraft, die da rettet. Alle, die es erkennen, alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und auch die Griechen. Denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und jetzt kommt ein interessanter Satz, der heißt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Das ist ja eine interessante Formulierung. Wenn man so stille Zeit macht und sich das so anschaut, überliest man das oft, weil man meint, ja, das ist einfach so eine Formulierung, um diesen Vers harmonisch klingt, zum Abschluss zu bringen. Aber diese Formulierung aus Glauben in Glauben enthält auch eine geistliche Wahrheit. Aus Glauben in Glauben. Was heißt das? Einmal stecken zwei Sachen in diesem Satz, in diesem Teilvers. Und der klärt für mich auch so ein bisschen die Problematik, die wir vielleicht in unseren Kreisen auch kennen, wenn wir uns ein bisschen mit Theologie auseinandersetzen. Die Frage nach der Verlierbarkeit oder der Unverlierbarkeit des Heils. Ich will gleich von vornherein sagen, dass hier nicht der Weisheit letzter Schluss schon gefallen ist. Aber gerade dieser Vers bringt ein bisschen Licht in die ganze Thematik rein. Aus Glauben in Glauben. Das heißt zum einen zum Glauben gekommen sein und zum zweiten im Glauben verbleiben. Aus Glauben. Ich habe das angenommen und ich stehe in diesem Glauben. Und daraus ist auch ein Leitsatz zu formulieren, der mit der Heilsvoraussetzung etwas zu tun hat. Es ist klar, nicht nur nach dem Römerbrief, sondern nach dem gesamten Kontext des Neuen Testamentes, die Heilsvoraussetzungen, dass ein Mensch gerettet werden kann, ist das Blut Jesu. Wer sich darauf beruft, auf diese Tat, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, der erlebt dieses reinigende Blut Jesu und wird gerettet. Das ist die einzigste Voraussetzung. Aber dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das erwartet eine Reaktion, und zwar die Reaktion des Menschen des Gläubigwerdens. Und solange ich in diesem Glauben stehe, solange ich an die Wirkung des Blutes Christi glaube, erfülle ich damit die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also ich habe angefangen und halte daran fest, was immer dann auch passiert. Ne? Egal durch welche Schwächephasen ich laufe. Es gibt ja diese zwei Extreme. Es gibt ja diesen Calvinismus, der sagt, wer einmal dieses Übergabegebet gesprochen hat, also zum Glauben gekommen ist, der kann nicht mehr verloren gehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sagt, sieh bloß zu, dass du alles genau hundertprozentig richtig machst, was Gott dir aufgetragen hat. Mir hat man schon gesagt, da wollten wir zum Fußballspiel gehen. Dann habe ich gesagt, komm, Bundesliga, vor grauen Zeiten als Arminia Bielefeld, die haben tatsächlich mal in der ersten Liga gespielt, ne, wollte ich nur mal sagen, für die ganz Alten unter uns, die sich noch daran erinnern können. Nee, sagt er, da komme ich nicht mit, denn wenn Entrückung ist und Gott findet mich im Fußballstadion, dann bin ich ja nicht dabei. Ne. Also das Ding, diese Thematik hat Spielarten ohne Ende, auch das ist allein drei Abende wert, sich darüber auseinanderzusetzen. Aber ich finde, hier ist eine Erklärung. Aus Glauben in Glauben. Ne. Solange ich an die wirkende Kraft des vergossenen Blutes Jesu Christi glaube, daran festhalte, auch bei schweren Sünden, auch wenn Gott mich bei schweren Sünden erwischt, auch dann noch, wenn zufällig die Entrückung stattfinden sollte, nachdem ich diese Sünde begangen habe, aber noch keine Zeit gehabt habe, das Bußgebet auszusprechen. Wenn in meinem Herzen aber feststeht, dieses Blut ist wirkend für mich, dann habe ich damit die Gerechtigkeit erfüllt, die vor Gott gilt. Denn darin wird geoffenbart, die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Haben wir also aus unserem heutigen Abschnitt schon zwei Sachen erkannt. Einmal die Verbundenheit des Apostels mit den Christen in Rom, das haben wir jetzt gesehen, und die Kraft des Evangeliums, die aus dieser Verbundenheit entspringt. Ja? Kraft zu haben, das befreiende Evangelium predigen zu können. Und das ist das, was Paulus vorhat. Und er sagt, alle, die daran glauben, werden gerettet, aber er weiß auch, es werden nicht alle sein, die daran glauben. Er wird sie mit Schuld und mit Sünde überführen. Und nicht alle werden das annehmen. Nicht alle werden dieses Evangelium annehmen. Und jetzt beschreibt er die Folgen dessen, was passiert, wenn das nicht stattfindet. Also der dritte Abschnitt in diesem ersten Kapitel hängt mit der Überführung von Sünde zusammen. Und der erste Unterpunkt ist, was ist denn, wenn ich dieses erkennbare Wesen Gottes, was sich überall offenbart hat, durch das Evangelium, durch die Schöpfung und auch durch die Intuition, da werden wir dann heute Abend noch etwas mehr drüber hören, wenn ich das ablehne. Also es geht um Sünde, es geht um Rettung, es geht um Gerechtigkeit. Um auf die Sünde zu sprechen, steigt Paulus gleich ganz mit einem starken Vers ein, der sehr deutlich das Bild von einem ständig liebenden Gott dementiert. Wir haben es nicht nur mit einem liebenden Gott zu tun. Er hat seine Liebe offenbart, als er Christus geschickt hat. Aber wir haben es auch mit einem zornigen Gott zu tun. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nicht einfach nur eine Seite der Bibel herauspicken, die Wesenszüge Gottes nur auf ihren humanistischen Inhalt reduzieren, sondern wir müssen auch wissen, dass wir es mit einem gerechten Gott und dass wir es mit einem zornigen Gott zu tun haben. Auch das sagt das Neue Testament. Und ich finde, es sagt das fast noch klarer als das Alte. 1,18, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit wem wir es hier zu tun haben. Das heißt, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen, über alle Formen von Verunehrung, sagt ein anderer Übersetzer, und über alle Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit durch die Ungerechtigkeit niederhalten. Das heißt, jede Verunehrung Gottes, egal welcher Art, zieht sofort dessen Zorn nach sich. Genauso wie der Donner nach dem Blitz kommt. Der Blitz ist die Sünde und der Donner ist die Reaktion Gottes darauf. Das ist das Wesen Gottes, das hat sich nicht geändert. Einer hat sich dazwischen gestellt, das stimmt, das ist Jesus. Aber grundsätzlich ist das Wesen Gottes, wie wir es im Alten Testament offenbart bekommen, in der Zeit des Neuen Testamentes genau gleich geblieben. Mit dem Unterschied, dass Christus sich genau dazwischen gestellt hat. Also die Sünde ist der Blitz. Der Donner ist der Zorn Gottes. Und dass uns dieser Donner nicht trifft, ist allen dem zu verdanken, der sich selbst und das Kreuz dazwischen gestellt hat. Deswegen erfüllt das Kreuz auch die Funktion eines Blitzableiters. Ja, wir alle wissen ja, was ein Blitzableiter macht. Ein Blitzableiter, der ist auf unseren Dächern, dass, wenn die Gewitter über unsere Stadt oder über unser Dorf ziehen und die Blitze aus den Wolken herausschleudern, dass unser Haus nicht getroffen wird. Dann nimmt der Blitzableiter dieses kleine Stäbchen oder dieser kleine Stab aus Metall die gesamte Wucht des Blitzschlages in sich auf und leitet es in die Erde. Das Gewitter kommt, ja, und der Blitz kommt auch. Aber durch den Blitz wird das aufgehalten. Durch den Blitzableiter wird das aufgehalten. Und genau das ist am Kreuz passiert. Gottes Zorn offenbart sich über jede Form von Gottlosigkeit, sagt die Heilige Schrift. Und es wird uns treffen. Und es würde uns auch treffen, wenn nicht Jesus am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hätte und für unsere Sünde gelitten hätte. Jesus ist also nicht nur für unsere Sünden gestorben, was an sich schon eine große Betrachtung wert ist, was das alles bedeutet. Stell dir mal vor, da stirbt einer für jede Sünde, die du begangen hast. Jeder schlechte Gedanke, der durch deinen Kopf geht, der war schon in seinem Kopf drin. Jeder falsche Handgriff, den du gemacht hast, mit der Faust oder andere bestimmte Sache, oder auf der Fernbedienung von mir aus auch, ja, der war schon in seinen Händen. Und nicht nur das, von der ersten Sekunde deines Lebens bis zur letzten deines Lebens, sondern auch der Zorn Gottes über diese Sünde ist herabgeprasselt auf Christus. Ja. Gottes Zorn offenbart sich über jede Art von gottlosem Wesen. Und jetzt hat Gott sich offenbart, jetzt hat Gott sich gezeigt, schon bevor Christus gekommen ist. In den Versen 19 und 20 wird darüber gesprochen. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Jetzt wird das erklärt, was Gott offenbart hat, wo Gott die Decke bereits schon weggezogen hat, wo er schon seine Handschrift in unserer Welt hinterlassen hat. Zu früheren Zeiten, Vers 20, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt schon aus seinen Werken wahrgenommen. Wenn man sie wahrnimmt, dann hat man keine Entschuldigung. So wie das aufgebaut ist, so wie es zusammengestellt ist. Und jetzt müssten wir ja Astrophysiker haben, ja, oder Atomforscher oder die medizinischen Zusammenhänge. Also jede Wissenschaft, jede naturwissenschaftliche Betätigung müsste eigentlich dazu führen, dass man Gott die Ehre gibt, wenn man hinter diese Zusammenhänge schaut. Und dann sagt man heute einfach, es ist der Zufall gewesen. Ja. Man klammert Gott aus und konstruiert ein anderes Modell, um einfach zu erklären, wie das ohne Gott entstanden sein soll. Aber es ist nicht möglich. Es ist einfach, wenn man das sieht, wenn man diese ganzen Sachen sieht, die Gott geschaffen hat, kann man eigentlich nicht anders, als Gott dafür die Ehre zu geben. Ne? Dieses unsichtbare Wesen, seine Kraft und seine Gottheit wird an den Werken der Schöpfung wahrgenommen. Und dann heißt es in Vers 21, unterstellt Gott es ihn eigentlich den Menschen und sagt, denn obwohl sie von Gott wussten, oder anders ausgedrückt, obwohl die Menschheit Gott hier schon zur Kenntnis genommen hat oder zur Kenntnis genommen hat, dass er existiert, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, haben ihm nicht gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen, dem Unlogischen verfallen, den Ersatzmodellen verfallen. Und das ist genau das, was hier heute abläuft. Sie sind verfallen in ihren Gedankenkonstruktionen, wie man das alles erklären kann, von vornherein Gott auszuklammern, und dem sind sie regelrecht verfallen, darauf sind sie regelrecht fixiert, man ist dem auch wirklich verfallen. Ne? Ich weiß nicht, ob du schon mal einen jungen Mann verfallen bist oder einer Frau verfallen bist, dann hast du nur noch einen Gedanken, er oder sie. Ne? Und Gott beschreibt jetzt diesen Austausch, man konnte es erkennen, aber man hat sich eigene Gedankenkonstrukte zusammen fabriziert und dem ist man jetzt verfallen, und das ist jetzt das einzig Wahre. Und die Folge davon: das unverständige Herz oder das Herz, was kein Verständnis annehmen will, ist verfinstert. Das heißt also, diese Ignoranz der wahrnehmbaren Gegenwart Gottes ist Schuld an der Abstumpfung des Menschen. Man sieht es vor Augen, das Herz fängt an, sich zu bewegen, will sich nach Gott ausstrecken, aber man schiebt dem Herz einen Riegel vor und sagt, nein, das ist wissenschaftlich geklärt worden, das kann nicht Gott sein. Ne? Es darf nicht wahr sein, es darf nicht wahr sein. Und durch ständige Sagen, sich selbst sagen, es darf nicht wahr sein, es darf nicht wahr sein, wird das Herz verfinstert und stumpft ab. Und entdeckt Gott plötzlich nirgendwo mehr. Dann war alles Zufall. Ne? Dann war alles eine Fügung des Schicksals. Dann hat Gott mit nichts, aber auch mit gar nichts etwas zu tun. Das ist das Urteil Gottes über die Menschheit, die Gott schon in der Erschöpfung, im Evangelium ja erst recht, aber die Gott in der Schöpfung schon eigentlich erkennen könnte, aber diese Erkenntnis nicht angenommen hat. Ein Theologe aus dem Neuen Testament sagt, je bewusster der Mensch die Erkenntnis der Wahrheit ablehnt, desto geringer wird dessen Fähigkeit sein, sie hinterher wieder zu erkennen. Wenn wir bei Kapitel 2, Vers 6 sind, werde ich nochmal eindeutig darauf eingehen, nochmal deutlicher darauf eingehen, was das heißt. Da haben wir es mit dem Begriff Verstockung zu tun. Ne? Also jedes Mal, wenn Gott sich mir zu erkennen gibt und sich mein Herz schon auf die Reise macht, diese Erkenntnis anzunehmen, ich meinem Herzen aber einen Riegel vorschiebe, wird es beim nächsten Mal schwerer, das zu erkennen. Und ich verstricke mich immer mehr in Nichtigkeiten. Ich verschicke mich immer mehr in Ersatzbegeisterung und kann es dann beim nächsten Mal immer schwieriger erkennen. Das beste Beispiel dazu ist der Pharao. Ja? Wir müssen uns das mal vorstellen, was der Pharao hier sieht. So deutlich sieht es eigentlich keiner von uns. Und selbst da war das Herz noch nicht bereit, das anzunehmen. Als Mose vor dem Pharao steht, wir denken mal, wir werden die Geschichte etwas abkürzen, da schmeißt Mose seinen Stab hin und der Stab wird zur Schlange. Da ist der Pharao kurz beeindruckt und sagt, aber was du kannst, kann ich auch. Ich habe hier zwei Magier, die machen das Gleiche. Und dann schmeißen die zwei Magier ihren Stab hin. Es werden zwei Schlangen daraus und dann gehen die Schlangen aufeinander los. Und das reicht noch nicht aus, dass der Pharao sagt, dein Gott ist der wahre Gott, wir werden alle Götter Ägyptens abschaffen. Sondern es heißt, und er verstockte sein Herz. 2. Mose 7, ab Vers 12 mache ich mal. Ein jeder warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen draus, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Das Herz des Pharao aber wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr es gesagt hatte. Also es ist vor Augen. Man kann es erkennen, aber man nimmt die Erkenntnis nicht an und es kommt zu einer Verstockung. Was das genau heißt, werde ich dann erklären, wenn wir zu Kapitel 2, Vers 6 kommen. Kommt aber noch etwas dazu. Neben der Verstockung dieser einzelnen Person, dieses Pharaos, kommt dann auch eine Finsternis über ganz Ägypten. Die war sprichwörtlich, nicht nur symbolisch. Man kann es in zwei Seiten, man kann es in zwei Richtungen auslegen. Es ist wirklich so geschehen. Finsternis kam über das ganze Land. Und zwar eine so dicke Finsternis, dass niemand den anderen sah, ob er gerade vor ihm stand. Und geistlich gesehen ist hieraus ein Prinzip abzuleiten. Je mehr Menschen sich verstocken, je mehr Menschen sich über die Erkennbarkeit Gottes, die im Evangelium jetzt so klar und deutlich ist, je mehr Leute das zurückweisen, desto mehr kommt Finsternis über unser Land. Das, was da über Ägypten ausgegossen ist, sprichwörtlich, wird ausgeschüttet über Deutschland, wird ausgeschüttet über die westliche Welt, zumindest symbolisch. Und die Leute sehen nichts mehr, erkennen nichts mehr. Es ist auch heute so, auch in heutiger Zeit wird Gottes wirklich deutlich wahrnehmbare Gegenwart, die mit dem Evangelium, was in unser Land gekommen ist, noch deutlicher erkennbar ist, ganz einfach ignoriert. Es ist nicht so, es stimmt nicht. Es gibt keinen Gott. Jesus ist eine historische Persönlichkeit wie Cäsar oder Leonardo da Vinci, aber auch nicht mehr. Und man ignoriert das, was Gott hier hinterlassen hat, um sich zu erkennen zu geben. Und Paulus geht in diesen Versen darauf ein. Er spricht davon, dass man die Schöpfung ignoriert. Ja? Man ignoriert das, was Gott geschaffen hat. Man ignoriert seine Werke. Man ignoriert das, was Gott unter uns tut. Obwohl Gott in unserem, ich drücke es jetzt mal medizinisch aus, in unserem Gehirn einen Gedächtnisspeicher angelegt hat über all die Dinge, die er in jedem Leben tut. Das lese ich euch mal vor. Ist ein ganz, ganz wichtiger Vers in der Evangelisation. Die zwei Verse, die jetzt kommen, kann man immer wieder benutzen, um die Menschen darauf hinzuweisen. Einmal Psalm 111, Vers 4, da heißt es, er, der Herr, hat ein Gedächtnis gestiftet über seine Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Das heißt, wenn im Leben eines Menschen ein kleines oder auch ein größeres Wunder geschehen ist, dann legt das Gehirn, drück's mal in der Computersprache aus, eine Gedächtnisdatei ab, eine Erinnerungsdatei. Dann sitzt der Mensch plötzlich in der Evangelisation und sieht zurück in seine Kindheit. Er sieht den rollenden Ball, wie er über die Straße kullert. Er sieht das Auto, was auf ihn zufährt. Er hört die Bremsen und er sieht die Situation, wo er mit dem Ball auf die andere Straßenseite geht und durchatmet und gesagt hat, Glück gehabt. Das wird er nie vergessen. Ich habe mir übrigens abgewöhnt zu sagen, Glück gehabt, und ich sage schon gar nicht Schwein gehabt, ich sage Gott gehabt. Da habe ich mal wieder Gott gehabt, weil ich weiß, dass er das tut. Ne? Aber das sind die Werke Gottes, ne? Die er unter uns tut. Und die Menschen wissen das eigentlich intuitiv ganz genau. Mit Intuition beschäftigen wir uns dann, wenn wir am zweiten Kapitel angelangt sind. Aber trotzdem versucht man dann andere Gründe dafür ins Spiel zu bringen und lehnt diese Offenbarung Gottes ab. Jetzt habe ich den Begriff kurz erwähnt, das ist das Zweite. Die Schöpfung Gottes wird verachtet. Die Werke Gottes, die er im Leben eines jeden Menschen tut, wird verachtet. Und auch das sogenannte innere Ewigkeitsbewusstsein. Diese zwei Dinge hat Gott schöpfungsmäßig in uns reingelegt. Einmal die Gedächtnisdatei, die das Gehirn anlegt, das sogenannte Backup. Hier hat Gott Wunder getan und ich wusste es. Warum stelle ich mich nicht dazu? Und das zweite ist das Bewusstsein um die Ewigkeit. Es heißt in Prediger 3, Vers 11, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Der Mensch ahnt es, dass es nach diesem Ableben etwas gibt, jenseits unserer Welt. Er ahnt etwas, dass es nach dem Tod weitergeht. All diese Geisterkulturen, diese Geisterreligionen, die Verstorbene verehren, spiegeln das schon im Kleinen wider. Aber statt die Gedanken des Wortes Gottes zum Maßstab zu machen, legt man sich eigene Gedanken ein, die nun festlegen, was gut und böse ist. Gottes Wort ist nicht mehr die Richtschnur und an die Stelle des Heiligen Geistes tritt dann die Philosophie. Und weil man das macht, schreibt Paulus dann in den Versen 22 und 23, weil sie sich für weise hielten. Oh, wir haben das aber gut erklärt, wie die Welt entstanden ist, ohne Gott. Das haben wir doch gut hingekriegt. Schaut unsere Theorien an. Wir sind die Weisen. Ihr, die ja eigentlich die Wahrheit wisst, ihr seid die Dummen. Man hat es auf den Kopf gestellt. Und Gott sagt, wer das macht, wer die deutlich erkennbare Wahrnehmbarkeit Gottes ummodelt, ein anderes Gedankengebilde dafür einsetzt und das auch noch für Schlauheit oder für Weisheit ausgibt, ist letztendlich zu einem Narr geworden. 1, Vers 22. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Denn sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild, welches einem vergänglichen Menschen gleicht. Oder sogar der Vögel. Oder sogar der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Was grundsätzlich der Fall ist, das sagen auch, wenn sie ehrlich sind, die Atheisten, dass jeder Mensch eine religiöse Triebfeder hat. Ich drück's mal so aus. Ja? Aber weil Gott nicht ins Konzept passt, weil man das nicht will, weil es eine Torheit ist, dieses Wort vom Kreuz, das finden wir im ersten Korintherbrief, ersetzt man das durch etwas anders. Denn das Herz ist immer auf Verehrung angelegt. Das Herz ist darauf angelegt, etwas anzubeten, etwas zu verehren. Wenn man aber Gott herausschmeißt, muss etwas anders verehrt werden. Dann kriegen diese Wissenschaftler, die irgendwie erklären wollen, dass die Welt durch irgendwelche Zufallssituationen entstanden ist, einen Nobelpreis. Man verehrt sie, man ehrt ihre Dummheit damit. Ja, nicht, dass sie nicht schlau sind, aber das Ergebnis ihrer Arbeit ist einfach nach der Bestandsaufnahme der Heiligen Schrift Nonsens. Ne? Und ist ja vom Ansatz schon verkehrt. Darüber jetzt zu reden, würde zu viel Zeit brauchen. Ich bin auch nicht der Fachmann dafür. Aber dass aus dem Nichts etwas kommen kann, kann ja nicht logisch sein. Ne? Und dann ersetzt man das mit Gedankenmodellen. Man ersetzt das sogar mit sterblichen Lebewesen. Ne? Wie war das im Dritten Reich? Heil. Ich darf nicht sagen, es wird mitgeschnitten. Das kann man dann aus dem Zusammenhang reißen. Da standen die Leute und haben ihren Arm hochgehoben, als der Mann da vorbeigekommen ist. Und die bekennenden Christen haben gesagt, Moment, Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt, in keinem anderen ist das Heil. Es ist keinem das Heil gegeben, außer durch den, der gekommen ist, Jesus Christus. Aber Geschwister, da standen Mächte dahinter. Ich habe vor vielen Jahren mit einem Christen gesprochen, der ist jetzt schon über 90, der war damals in der HJ gewesen oder schon im übergehenden Alter. Der hat sich gesagt, er sagte, Jörg, du konntest dir nicht vorstellen, was für eine Faszination das war, wenn der Mann vorbeikam. Wir waren in einem Jugendkreis gewesen und wir haben uns dahingestellt und haben uns gesagt, wenn Hitler durch unsere Stadt geht und alle Arme hochgehen, wir werden da stehen und werden sie höchstens falten oder werden sie unten lassen. Aber einigen hat es den Arm hochgerissen. Ne? Weil so eine, der kam vorbei, hat den Leuten in die Augen geschaut und der Arm ist wie von einer Feder losgelassen nach oben geschnellt. Und wir haben uns dann vorher angewöhnt, jedes Mal, wenn er in der Stadt war und vorbeigezogen ist, vorher zu beten. Und wenn wir aus einer Gebetsgemeinschaft herausgekommen sind und aus geistlicher Gemeinschaft, wie wir das vorhin auch versucht haben, wie Paulus das versucht hat zu illustrieren, konnte der Arm unten bleiben. Eine andere Geschichte habe ich gehört von einem Missionar. Er ist ein Missionar, der im Tibet gearbeitet hatte und der hatte es mit Leuten zu tun, die total voll waren mit okkulten Fähigkeiten. Er schreibt dann in seinem Bericht, dass er die Leute in den tibetanischen Klostern besucht hatte und die standen in der Luft, wie in so einem Science-Fiction-Film. Er sagt, es ist unbeschreiblich gewesen. Die konnten sich vom Boden erheben und die schwebten in der Luft. Und es war für ihn fast unmöglich, da irgendeinen Zugang zu diesen Menschen zu finden. Und er hatte schon fast seine Koffer gepackt und wollte schon fast abreisen. Da kriegt er plötzlich Besuch von diesen tibetanischen Mönchen, die total aufgebracht waren. Das war in den 30er Jahren. Und sie sagten ihm, guter Missionar, du kommst doch aus Deutschland, also aus dem Deutschen Reich. Ne? Ja, natürlich ist mein Herkunftsland. Zeig uns doch mal auf deinem großen Globus, den du hier in deinem Büro stehen hast, wo dieses Deutsche Reich ist. Und er sagt, Moment, was ist mit euch los? Ne? Ihr habt nur eure Meditation im Sinne und ihr seid dem Weltlichen völlig abgestorben. Warum wollt ihr bitteschön von mir, dass ich euch auf dem Globus zeige, wo das Deutsche Reich ist? Ja, sagten die, unsere Geister haben uns gesagt, sie müssen uns jetzt verlassen, denn sie müssten alle ins Deutsche Reich. Und dann schrieb er eine Notiz in sein Tagebuch, dieses Gespräch hat stattgefunden am 30. Januar 1933, am Tage der Machtergreifung. Seine Aussage, die Geister wären alle ins Deutsche Reich gegangen, deswegen hätten sie keine spirituellen Kräfte mehr. Wahnsinn. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Sie haben das Bild Gottes ausgetauscht durch das Bild eines vergänglichen Menschen. Das ist ein Beispiel. Ne? Ganz massiv in den 30er Jahren. Und ich befürchte, wenn der Antichrist auftritt, dass das wiederkommt und zwar hoch drei. Ich hoffe, dass die Gemeinde Jesu dann schon weg ist. Aber dann wird das ganze Ausmaß dieses Austausches offenbar. Und die Folgen der Verachtung. Dann kommt alles über unsere Welt. Dann kommt alles über unser Land. Und Paulus geht dann in den nächsten Versen, den Versen 24 bis 32, darauf ein. Das könnten wir jetzt noch anreißen, aber ich möchte es gerne lieber am Blog unterrichten. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns die Freiheit und beenden einfach die Veranstaltung jetzt eine Viertelstunde vor Ablauf der Zeit. Denn dann werden wir dieses ganze Ausmaß der Verachtung Gottes sehen, welche Folgen das hat. Fassen wir noch einmal zusammen, ganz kurz. Was haben wir heute gelernt aus diesem zweiten Teil des ersten Kapitels? Paulus kommt nach Rom. Und sein Ziel ist, geistliche Gemeinschaft mit den Geschwistern zu haben. Er will sich mit ihnen austauschen. Er will etwas von seiner Kraft mitteilen, will aber auch von der Kraft dieser vorbildlichen Gemeinde profitieren. Einmal, um die Gemeinschaft Gottes an sich zu haben, aber zum anderen, um auch die Ausstrahlung zu haben, die er braucht, wenn er rausgeht in die Stadt, um da zu evangelisieren. Denn das ist sein Ziel. Denn er weiß, dieses Evangeliums brauche ich mich nicht schämen. Egal wie voll die Leute da draußen sind mit römischer Philosophie und heute können wir ein adäquates Ersatzprodukt da ransetzen. Dieses Evangelium wird die Kraft haben, den Herrn zu offenbaren, wenn ein Mensch das an sich heranlässt. Denn Gott hat sich in der Vergangenheit auf viel verschiedene Art und Weise schon offenbart. Durch die Schöpfung, durch die Werke, durch die Intuition. Und wer diese drei Filter seines Herzens öffnet, wird Gott darin schon erkennen. Und wenn dann noch das Evangelium dazukommt mit seiner Vollmacht, mit seiner unwiderstehlichen Power, die es hat, dann wird der Mensch gerettet. Allein aus Glauben an das, was Jesus getan hat. Wenn er es aber ablehnt, hat er mit den Folgen dieser Verachtung zu rechnen, die dann in den Versen 24 bis 32 beschrieben sind. Und das sehen wir uns heute Abend an, ne? 19 Uhr, war das richtig? Deswegen herzlich willkommen zum nächsten Teil in unserer Küche, wo wir uns aus dem Römertopf bedienen mit hoffentlich wieder guten geistlichen Rezepten. Gott segne euch. Amen.